Das ist was anderes, als wenn man die Maske abnimmt und denkt, oh, endlich mal wieder befreit. Durchatmen, stellt euch das um ein Vielfaches verstärkt vor, was es bedeutet, befreit zu leben. Im Gegensatz zu Gefangenleben, ja, da fragst du dich natürlich, ja, wer ist gefangen? Die im Knast? Ich natürlich nicht. Ich möchte euch so ein bisschen auf eine kleine Reise nehmen. Ich hoffe, ihr geht mit. Ich will nicht auf einzelnen Punkten, wer weiß, wie rumhacken. Aber wir haben manchmal totale Missverständnisse von dem, wie Gott möchte, dass wir leben, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat. Und da gibt es nicht nur einen Plan, der in ganz engen Buchstaben steht, sondern es ist ganz persönlich für dich, was Gott sich für das Leben von dir vorgestellt hat. Und ich glaube, wir laufen da in ganz vielen Punkten gerne dran vorbei. Und bei manchen klemmt es einfach auch noch so ein bisschen beim Nachdenken darüber, weil sie ganz anders geprägt sind. Sie haben ein anderes Verständnis davon. Du kannst ja Christ werden, weil es in deiner Überlegung letztlich dann doch der intelligentere Weg ist. Weil wenn es wirklich Gott gibt und Gott ein Gott ist, der über allem steht, dann hat er womöglich auch über mich was zu sagen und dann ist es logischerweise besser, ich stelle mich gut mit ihm. Und das bedeutet, welche Spielregeln hat er, halte ich mich dran, bin ich besser dran. Aber wenn der Plan von Gott ein ganz anderer mit dir ist, wie er gerne möchte, dass du eine Beziehung zu ihm hast, dann läufst du damit vielleicht auch gerade dran vorbei. Und die Frage ist, die sich ja grundsätzlich stellt, befreit leben, wie gesagt, bin ich denn überhaupt gefangen? Wenn man sich nicht gefangen fühlt, dann strebt man auch nicht nach Freiheit. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da hatten wir einen, der hatte ein paar Schafe, der war jetzt nicht Hirte in dem Sinne, der hatte ein paar Schafe, die waren so eingezäunt um einen See herum, der ihm gehörte. Und er sagte immer, wenn er den Zaun mal woanders hingesteckt hat, musste er die Schafe da rüberschieben, über die Ex-Grenze, die ja jetzt nicht mehr da war. Die hatten sich schon so dran gewöhnt, dass dieser Elektrozaun da war und nachdem man sich da, was weiß ich, wie mal den Kopf verbrannt hat sozusagen, es den Stromschlag da durchgegeben hat, ist auch so ein doofes Schaf intelligent genug zu sagen, muss ich nicht nochmal haben, gehe ich nicht hin. Jetzt war der Zaun aber umgesteckt. Also das heißt ein Stück mehr Freiheit oder eine andere Freiheit oder von mir aus auch eine andere Gefangenschaft. Aber da war ein Stück frei geworden, was vorher nicht zugänglich war. Und dann musste man die Schafe darüber schubsen, damit sie merken, jetzt kannst du dahin gehen. Das heißt, wenn du nicht selber merkst, an den Gittern rüttelst sozusagen, nicht selber merkst, dass du gefangen bist, dann strebst du vielleicht gar nicht nach Freiheit. Und wir erleben das, oder ich zumindest sehe das, dass es Leute gibt, die meinen, dauernd gegen Wände rennen zu müssen, weil sie immer scheinbar eingesperrt sind, also sich so vorkommen, und andere, die leben wunderbar da drin. Man kann sich in diesem Raum ja auch in der Mitte aufhalten, ohne sich zu verletzen. Man kann aber auch dauernd sagen, das ist mir alles so eng hier, ich muss raus, und dann rennt man dagegen und da, und dann ist die Tür klemmt noch, und dann rennt man dagegen, obwohl man die gerade aufdrücken wollte, die geht nach innen auf. Schon ist es passiert, man fühlt sich noch mehr gefangen, die halten mich hier eingesperrt. Und andere Leute bewegen sich hier total frei. Ein ganz klein bisschen weniger vielleicht, das koppelt ein bisschen zurück. Also man muss selber auch erstmal sich der Sache bewusst sein, bin ich gefangen oder bin ich frei? Und es gibt ja viele Ereignisse, wo sich in unserem Leben irgendetwas ändert. Und das ist mit Sicherheit nach der Geburt so, ne? Da können sich die meisten von uns, glaube ich, nicht mehr so richtig dran erinnern, aber du betrittst weites Land, also du wirst in weites Land hinausgelassen, sagen wir es mal so. Treten tust du da ja noch nicht so sehr. Alles ist anders. Auf einmal ist diese ganze Enge weg. Dann gibt es viele andere Sachen, die später im Leben passieren. Dann gehst du wieder in Gefangenschaft, dann kommt die Hochzeit. Ne? Also manche empfinden das ja so, jetzt sind die Fesseln angesteckt, jetzt bist du nicht mehr frei. Deswegen erfindet man dann solche Sachen wie Abschiedsabend von Junggesellen und Jungfrauen und sonst was. Na, Jungfrauen sagen sie ja gar nicht mehr, weil das ist ja meistens nicht der Fall. Aber wie dem auch sei, man muss das nochmal so richtig feiern, weil morgen ist es vorbei, oder was? Da frage ich mich immer, du musst nicht heiraten. Wenn du das als Gefangenschaft erlebst, dann lass doch lieber die Finger davon. Also, aber wie dem auch sei, manches ist ja auch nur so lustig gemeint, aber es ändert sich etwas in unserem Leben. dann ändern sich gewisse Sachen, die von außen kommen. Stellt euch vor, wir haben Krieg, dann können wir viele Sachen auch nicht mehr so entscheiden. Dann ist es mit mancher Freiheit auch vorbei. Oder es kommt Corona, ne? Ist auch mit mancher Freiheit vorbei. Fühle ich mich da so extrem gefangen oder kann ich darin ganz gut leben? Es hat sich so vieles geändert und vor und nach Christi Geburt, da haben wir sogar unsere Jahreszahlen drauf abgestimmt, mehr oder weniger zumindest, ändert sich auch etwas. Und Jesus ist gekommen, damit wir frei sein können. Und viele empfinden das eher so, ah, da ist wieder was Neues gekommen, damit man den Menschen wieder eine neue Knechtschaft auferlegen kann. Aber Jesus ist gekommen, damit du frei bist, auch frei von Religion. Hin zu einem Leben, zu dem, wie Gott dich als Mensch gedacht hat. Nicht ganz speziell. Viele Sachen gelten natürlich für alle Menschen, aber es gibt auch Sachen, die gelten ganz speziell für dich. Und nicht hin zu diesen Lügen, die uns immer eingeredet werden, wie denn wirkliche Freiheit aussieht und Lügen, die dazu führen, dass man Religion erfunden hat. Weil Religion ist wirklich nichts Brauchbares. Auch wenn man uns als Außenstehende vielleicht als religiös bezeichnen würde. Ich sage euch, Religion ist etwas, was der Mensch im weitesten Sinne sich ausdenkt, um irgendeiner höheren Macht zu gefallen. Ob das dann noch von außen Input kommt, das lassen wir mal ein bisschen außen vor stehen. Aber es geht immer darum, irgendwelche Regeln zu haben, damit der Gott, die Götter, die Gottheit, was auch immer es da oben geben mag, mit mir zufrieden ist. Wenn ich mich an die Spielregeln halte, ist alles gut. Und das ist eine Knechtschaft. Denn wehe, du tust das nicht. Dann gibt es solche Lügen wie den Humanismus, der ja davon ausgeht, dass der Mensch scheinbar dauernd gut ist und dass man eigentlich alles tun kann, was dem Menschen gut tut oder vermeintlich nur gut tut, ihm alles ermöglichen. Dann gibt es andere, die finden ihre Freiheit so, dass das hat eigentlich von außen betrachtet was mit Egoismus zu tun, weil Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist meine Freiheit. Erinnert mich gerade an so einen Ausspruch, ich gehe mal davon aus, dass es den tatsächlich gegeben hat, in so einer Kindergartengruppe, wo dann ein Kind fragte, müssen wir heute schon wieder tun, was wir wollen? Also weiß ich, die Erzieherin, ich sag mal die, wahrscheinlich war es ja eine weibliche, die Erzieherin gesagt hat, so, ihr dürft tun, was ihr wollt. Und irgendwann fanden die Kinder es langweilig, weil ihnen keiner gesagt hat, was man tun könnte. Also diese absolute Freiheit, ich tue nur, was ich will, ist nicht wirklich Freiheit. Oder auch, wo Leute meinen, sie sind frei, wenn sie so eine Spiritualität leben. Und die kann ja sehr bunt sein. Die kann in Kirchenräumen stattfinden, die kann im Wald stattfinden, die kann zu Hause stattfinden, wie auch immer. Die kannst du mit Edelsteinen machen, mit Blümchen, mit irgendwelchen Gewässern und Wassern und was weiß ich alles. Irgendwie empfindest du da was Spirituelles und das macht dich scheinbar frei, weil du mit der Kraft des Universums verbunden bist. Ja, aber wie viel Unfreiheit gibt es denn da drin, weil man bei jedem Edelstein und Halbedelstein sich was denken muss? Und viele andere Sachen. Ich will das ja nur ganz kurz mal anreißen, ohne da letztlich ins Detail zu gehen. Aber Jesus kam für was ganz anderes, für was ganz Neues. Und das Thema ist nicht wirklich neu. Darüber wird ja in der Bibel auch schon berichtet, dass Menschen das einfach missverstanden hat. Und da möchte ich mit euch in den Galater 3 gehen und die ersten drei Verse mal so als Einstieg nehmen und mich dann nachher in Versen 12 und 13 kurz bewegen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde oder Gemeinden in Galatien, so ein Gebiet ist das. Da waren mehrere Gemeinden, die er besucht hatte, gegründet hatte, mit aufgebaut hat. Und da schreibt er, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert oder auch verzaubert, glaube ich, im ganz alten Luther, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt ist als der Gekreuzigte. Also er sagt, ihr habt wohl eine Gehirnwäsche hinter euch. Eigentlich haben wir euch doch probiert, ein Bild zu malen, also durch das, was wir euch sagen, wo ihr sehen könnt, Jesus ist für euch ans Kreuz gegangen. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetz des Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Hier sind wir auf einem ganz intellektuellen Niveau sozusagen. Überlegt mal. Ihr habt den Geist Gottes empfangen. Wodurch kam das? Dadurch, dass ihr alle Regeln gehalten habt? Oder dadurch, dass Leute gekommen sind, die euch von diesem Glauben, von dieser Beziehung zu Gott erzählt haben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt dann nun im Fleisch vollenden? Also menschlich runtergebracht auf ein niedrigeres Niveau, da wollt ihr enden? wo ihr doch angefangen habt mit dieser Beziehung mit Gott und dass er seinen Geist in euch gegeben hat. Und jetzt wird das alles wieder runtergebrochen und ihr fangt an, Krümel zu zählen. Oder wie Jesus mal gesagt hat zu den Pharisäern, ihr verzehntet sogar noch Minze und allen Pfefferkörnchen da. Jeden kleinen Krümel, da gebt ihr noch einen Zehnten von ab, nur damit ihr das alles richtig macht. So ganz pinschitterig. Und jetzt Vers 12 und 13. Das andere kann man auch lesen, aber ich lasse das der Kürze wegen mal weg. Das Gesetz lautet nicht aus Glauben, sondern wer es tut, wird dadurch leben. Er sagt damit, die Gesetze, die es gegeben hat, also die 10 Gebote plus die vielen anderen Sachen, die man sagen könnte, das ist das Gesetz Gottes, was ein Israeli, ein Jude, als das Gesetz versteht. Da ist die Quintessenz nicht, wenn du daran glaubst, dann hilft dir das, sondern wenn du es exakt erfüllst. Das sagt dieser Vers. Ne? Aber Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Das ist merkwürdig, ne? Wir wissen, Gott selber hat das Gesetz gegeben. Die erste Originalfassung waren handgeschlagene Tafeln aus der Hand Gottes mit seinem Finger eingeritzt. Der hat also die ganzen Zeichen reingemacht. Das hat Mose gekriegt, das hat er dann dummerweise erstmal zertrümmert. Musste Gott nochmal, dieses Mal in Tafeln, die Mose gemacht hat, den Text reingeben. Aber den hat er ja schon vorher mündlich verkündigt, den hat er aufgeschrieben, das Gesetz kam von Gott. Und jetzt schreibt Paulus hier von einem Fluch des Gesetzes. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein Fluch wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also jeder Aufgehängte. Auch das stand irgendwo im Gesetz, dass die Gehängten, die Getöteten verflucht sind. Und diesen Platz nimmt dann Jesus ein. Das sagt er ja am Anfang. Ich habe euch das doch so vor Augen gemalt. Ich habe euch das doch gezeigt, auf welchem unteren Weg letztlich Jesus gegangen ist für eure Freiheit. Der ist sogar für euch zu einem Fluch geworden. Das, was man keinem wünscht, dass er von Gott verflucht ist. Das ist Christus für euch geworden. Und das Gegenteil hier, das Gesetz, auf das diese Gemeinden in Galatien offenbar zurückgefallen sind, wo sie wieder angefangen hat, wir müssen das halten, wir müssen das halten, wir müssen jenes halten und sonst läuft das hier nicht, sonst machen wir Gott keine Ehre. Da sagt Paulus, ihr denkt komplett falsch. Ihr seid zurückgefallen auf unterstes Niveau. Christus ist doch für euch schon diesen untersten Weg gegangen. Das Gesetz heißt ja nicht aus Glauben, sondern nur, wenn du es exakt tust. Und das bedeutet, kannst du dir die 10 Gebote mal durchlesen, kannst du die alle erfüllen. Ja, bei dem einen oder anderen ist es ja Pillepalle, ich habe auch noch keinen umgebracht. Ne? Kann ich halten. Ja, aber das fängt ja schon beim ersten vielleicht an. Setzen wir Gott wirklich an erste Stelle? Oder wie sieht das mit dem Begehren von diversen Sachen, die denn mein Nächster hat, aus? Können wir das alles immer so erfüllen? Oder müssen wir einfach sagen, ja gut, 95%, sagen wir so rund gerechnet. Ja, 95 sind nicht 100. Und wenn 100 das Maß ist, ist 95 definitiv zu wenig. Ja, ich meine, dieser eine Zentimeter an der Latte mehr links am Radius ran oder mehr rechts entscheidet vielleicht, ob das ein Tor wird oder nicht. Es ist doch nur ein Zentimeter. Ich meine, wie weit ist so ein Tor? 9,60 Meter, glaube ich. Und weiß ich nicht, wie hoch das ist. Ich bin nicht so ein Fußballfan. Aber in Relation zu diesen Maßen, was ist da ein Zentimeterchen? Da wollen wir uns doch nicht drüber streiten. Ja, heute kannst du dich darüber streiten, ob du ein Zentimeterchen im Abseits bist oder nicht, weil das alles genau aufgezeichnet wird. Und schon wird das Tor nicht gegeben, ne? Es gibt diese Regeln vor Christus, das Alte Testament. Und da war eigentlich die Grundregel, du musst sie einhalten, sonst schaffst du das nicht. Ist das nicht ein bisschen grausam von Gott? Das ist ein ganz schön hoher Maßstab, um ein guter Mensch zu sein. Und da waren ja nicht nur die 10 Gebote, also da gibt es ja noch diverse, die dann sozusagen das Ganze verfeinern, im Alltag tauglich machen, Regeln für dieses, jenes und solches. Und das konnte man ja zwangsläufig auch alles irgendwie übertreten. 613, sagt Martin, die Zahl habe ich auch schon mal gehört, ich habe die persönlich nie nachgezählt, aber geht mal in solcher Größenordnung davon aus. Da sind die ja noch glücklich dran. Was meint ihr, wie viele Gesetze wir haben, mit denen wir leben müssen? Ne? Das sind noch ein paar mehr. Und du kannst dir sicher sein, dass keiner von uns alle erfüllt. Wir werden immer irgendetwas falsch machen. Gott scheint ganz schön ungerecht zu sein. Und deswegen ist Religion auch ein Fluch, wenn es nur aus diesen Regeln besteht. Ich, du, wir alle können diesen Maßstab überhaupt nicht erfüllen. Ich will das mal so sagen, das ist ein Psychotrick. Den wendet Gott an. Ein Maßstab, der aus seiner Sicht absolut richtig ist, aber von dem er von vornherein weiß, das werden sie nicht schaffen. Da könnte man auch gleich sagen, da setze ich doch mal was anderes an. So macht man das bei uns eigentlich, bei Gesetzgebung, vor allem wenn es eine Lobby gibt. Dann wird immer irgendwas angesetzt, was man so dann doch locker erfüllen kann, nach dem Motto, so wie ihr das wollt, können wir das doch nicht machen. Wir werden die Klimaziele sonst wie da nicht erreichen. Ach, lass uns das alles mal ein bisschen weicher formulieren. Und dann schaffen wir das ganz locker, da brauchen wir uns auch nicht mal anstrengen, das passiert schon fast automatisch. So ticken wir. Aber Gott sagt, das ist mein Maßstab und ich weiß, sie werden es nicht schaffen. Aber damit lasse ich sie jetzt erstmal so stehen. Das setze ich erstmal. Das ist ein Psychotrick. Den hat er schon ganz am Anfang gemacht. Ganz am Anfang, ein Mensch auf der Erde, es gab schon Grünzeug, es gab Tiere. Und was steht da? Da schickte Gott alle Tiere zu Adam, dass er ihnen Namen gäbe. Die Sachen irgendwie benennen, griffig machen. Und dann heißt es aber komischerweise im nächsten Satz, als er damit fertig war, nee, heißt es da nicht. Sondern da steht, es fand sich aber kein Gegenüber für ihn. Gott hat sich da schon ein bisschen mehr bei gedacht, als dass da er ein Lexikon anlegt mit allen Namen, Bildern. So sieht ein Reh aus, so sieht ein Löwe aus, so sieht ein Känguru aus und so. Darum ging es gar nicht. Das waren auch Lebewesen. Und ich meine, der ein oder andere Mensch sagt auch, seit ich die Menschen kenne, liebe ich meinen Hund. Die sind eher verwachsen mit ihrem Haustier als mit irgendwelchen Menschen. Aber eigentlich ist das nicht das richtige Gegenüber. Na klar kannst du mit deinem Kanarienvogel sprechen. Kannst du auch mit deiner Distel machen zu Hause. Aber das ist nicht das richtige Gegenüber. Und was passiert bei Adam eigentlich? In diesem Moment erfährt er, ich habe da ein Loch. Ich habe etwas, was mir fehlt. Vorher war das vielleicht gar nicht so bewusst, aber vielleicht kamen die Tiere sogar paarweise, das weiß ich nicht, das steht da nicht. Aber vielleicht hat er auf einmal gemerkt, ja, ich bin aber doch irgendwie anders als die anderen, also irgendwas trennt uns. Mir fehlt mein Gegenüber. Und dann kommt Gott einfach und sagt, pass mal auf, ich habe eine Lösung. Ich kann das Loch stopfen. Da kommt Mensch Nummer 2 dann ins Spiel. Das ist ein Psychotrick. Der hat ein Bedürfnis geschaffen, was unsere Werbung auch macht. Du wusstest noch gar nicht, dass du das alles brauchst, was du jeden Tag oder zweimal die Woche in Papierform und jeden Tag im Fernsehen und sonst wo und auf dem Computer findest, an Werbung von Sachen, die du angeblich brauchst. Wenn dir das keiner sagen würde, hättest du das nicht gewusst. Aber jetzt weißt du, oh, das möchte ich aber auch haben. Hat Gott schon benutzt, die Methode. Klar zu machen, da fehlt etwas, da ist ein Mangel. Und deswegen kommt Eva und wird mit offenen Armen aufgenommen. Ne? Liebst du mich? Na klar, wen denn sonst? Weil war kein anderer, der da so passte. Vollkommen klar. Aber es ist ein Psychotrick. Und dieser Psychotrick ist bei dem Gesetz genauso. Gott sagt, das ist der Maßstab. Und ich weiß, dass ich das so nicht schaffe. Aber es ist der Maßstab. Da wollen wir auch nicht dran rumrütteln. Aber nur wer seine Unzulänglichkeit erkennt, der will auch eventuell was dagegen machen. Wenn man die nicht erkennt, muss man auch nichts gegen machen, ne? Weißt du, wer Fehler und wer Sünde immer entschuldigt, weil da gibt es ja einen guten Grund für, dass ich das getan habe oder dass jemand anders da auf die Nase gefallen ist, und der braucht sich auch nicht ändern. Wenn ich das höre, wir waren ja vorhin ganz kurz, sagte ich, so ein einschneidender Punkt ist ja vielleicht manchmal die Hochzeit auch sowas, ne? Man sagt, da muss sich einer vorher noch die Hörner abstoßen, denke ich, sag mal, habt ihr sie noch alle? Muss man hier gar nichts. Ich brauche auch keinen Karneval, kein einmal im Jahr ist alles erlaubt Tag. Wer sagt einem das denn? Warum entschuldigt man dann da plötzlich alles? Nee, ist nicht Gottes Plan. Und wer irgendwas immer entschuldigt, der hat auch keinen Grund, irgendwas zu ändern oder falsch zu finden. Ne? Und wer unter dem Mangel nicht leidet, der wird auch nicht nach Fülle verlangen. Ja, wir haben immer so wenig zu essen gehabt und so wenig anzuziehen. Ich brauche keinen Kleiderschrank, brauche keinen Kühlschrank. Was kommt, wird gegessen. Ich habe mal gerade immer sowas zum Anziehen. Wenn was kaputt ist, dann kommt vielleicht was Neues oder auch nicht. Wofür soll ich einen verspiegelten Kleiderschrank haben? Mit 5 Türen? Oder gar einen begehbaren? Wofür soll ich mehr Leben haben? Wir kennen das gar nicht anders. Da gibt es einen Chef, der bestimmt das, und wir haben ein paar Regeln. Wir müssen so und so oft mal nach Jerusalem gehen und dann müssen wir ein paar Opfer bringen und so. Das war immer so, das wird immer so bleiben, was soll sich da ändern? Ja, aber dann kam Jesus. Und er stellt Gott vor als einen liebenden Vater. Das hat ja nicht jeder im Alten Testament in dieser Zeit, in den tausenden von Jahren davor, irgendwie erkannt. Manche schon. Wenn ihr euch David anguckt, nur mal so als Randbemerkung, auch in dem Psalm, der spricht von seiner Ungerechtigkeit und sagt, und dann habe ich dir meine Sünde bekannt und dann hast du mir vergeben. Er spricht ja nicht davon, dass er Opfer gebracht hat. Er wusste um einen Gott, der vergibt. Um das Herz, der hat sich ja auch riesen Bockmister geleistet. Aber er hat auch gewusst, es kommt auf diese Herzenshaltung an. Und Jesus kommt und sagt zu seinen Jüngern, Johannes 14, 23 zum Beispiel, wenn jemand mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Oder bei ihm wohnen auf gut Deutsch. Wenn mich jemand liebt, der wird mein Wort halten. Auch das zu verstehen ist, hängt ein bisschen davon ab, wie bin ich gerade geprägt, wie höre ich diesen Satz. Im Prinzip ist das ja eine ganz klare Erpressung, oder? Also, wenn du mich liebst, dann, sonst springe ich hier runter, ne? Also, wenn du mich nicht willst, dann bringe ich mich um. Und wenn du mich liebst, dann schenkst du mir das, dann gibst du mir das, dann schenkst du mir einen Brillantring oder was weiß ich. Und wenn nicht, ja, dann ist das der Beweis dafür, dass du es nicht tust. Ganz klare Erpressung, oder? Wenn du mich liebst, hältst du mein Wort. Ich glaube, das hört man in dem Moment so, wo man das eigentlich in jedem Satz immer schon so gehört hat. Wenn, dann ist eine Zwangsläufigkeit. Man kann das aber auch sehr anders hören. Und ich glaube, es ist auch sehr anders gemeint. Der Kern ist die Liebe. Wenn da Liebe ist, dann kommt daraus etwas. Dann folgt daraus etwas. Dann ändert das mein Verhalten. Und das ist dann rückschließend auch so der Beweis. Der Jakobus macht das mal ähnlich und sagt dann, relativ am Ende der Bibel steht das ja bei uns, das ist das Buch Jakobus. Weißt du was? Glauben tun ja viele. Wenn es danach geht, sogar die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Ja, ich meine, man könnte sogar sagen, die wissen es. Wobei dieses Glauben ist ja auch ein Wissen. Ja, die sind damit konfrontiert, dass es diese höhere Macht gibt, unter dessen Knute sie letztlich stehen. Sogar die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Also, was heißt das, ich glaube an Gott? Beweis mir, dass du glaubst, indem du die entsprechenden Taten vollbringst. Das ist immer so eine Wechselwirkung. Du kannst zwar diese Taten vollbringen, ohne zu glauben, dass du vor Gott Rechenschaft abgeben musst. Aber wenn du das weißt, dass du das tun wirst und du Gott liebst, dann wirst du diese guten Taten tun. Das heißt, an den Taten allein kann man das auch nicht zwangsläufig immer sehen. Aber man kann den Glauben auch nicht haben, wenn diese Taten nicht da sind. Das ist eine Wechselwirkung. Vielleicht kriegst du dann einen Knoten in deinem Gehirn erstmal, aber wenn du das mal ein bisschen, wie soll ich sagen, entspannter von dieser Gefühlsebene her siehst, von Liebe, dann wirst du das vielleicht eher verstehen. Wenn da eine Liebesbeziehung ist, dann ist man eher bereit, etwas zu tun. Dann verändert das mein Verhalten. Fällt mir gerade ein. Auf der Bibelschule hatten wir irgendwann mal einen neuen Koch. Und scheinbar ist beim Einstellungsgespräch schon so etwas gefallen worden, Geld ist knapp und so weiter, muss sparsam sein. Der war sehr sparsam. Und hatte auch sehr eigene Vorstellungen davon. Und natürlich, als es mal Pommes gab, gab es aber keinen Ketchup dazu. So. Irgendwann hatte er eine Freundin und plötzlich gab es Ketchup. Warum wohl? Ja, weil die hat so zu allem Ketchup gegessen. Ist für so einen Koch sicherlich eine schwere Prüfung, kann ich mir vorstellen. Aber wie dem auch sei, auf einmal ging das. Das war keine Anordnung, glaube ich nicht. Und ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber irgendwo trifft das, finde ich, den Kern. Wir sind bereit, aus Liebe manche Sachen zu tun oder auch mal bereit, ein bisschen nachgiebiger zu sein oder zumindest besser formuliert, die Ansicht des anderen einfach auch mal zu akzeptieren oder mit reinzunehmen. Warum? Weil da eine Herzensbeziehung ist. Auf einmal ist das nicht einfach nur Feind, der denkt anders als ich und deswegen diskutiere ich da überhaupt nicht, außer ich gewinne bei der Diskussion. Und wenn ich Jesus liebe, dann wird sich das dann darin zeigen, dass ich sein Wort halte. Warum? Weil wenn ich sein Wort halte, liebe ich ihn? Nee, nicht so direkt. Das könnte ich ja aus anderen Gründen tun. Ich kann ja den Worten von Jesus nachfolgen, weil es aktuell das absolut beste Argument ist. Wo ich sage, ich mag den Typen nicht, aber er hat recht. Und deswegen tue ich das. Das wäre auch möglich. Das kann man jetzt nicht wirklich Liebe nennen, ne? Aber wenn ich ihn liebe und sage, nee, Herr, aber das tue ich nicht, dann würde ich mich anstelle von Herr auch fragen, du sagst, du liebst mich, du nennst mich Herr, hier passt was nicht. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das nicht richtig passt? Da müsste doch jetzt was anderes kommen, versteht ihr? Da müsste etwas anderes kommen, denn das würde das beweisen. Und wenn ihr von dieser Seite diesen Bibelvers hört, dann wird das viel entspannter und viel logischer und hat überhaupt keinen Touch von Erpressung. Wer mich liebt, hält meine Worte. Das ist so eine Art Lackmustest. Also das ergibt sich dann daraus. Das gehört zusammen, diese beiden Paar Schuhe. Jesus will dir ein ganz neues Leben geben. Er sagt, komm her, komm in meine Arme. Wir reden hier über Liebe. Und Liebe ist der Schlüssel, um Gott wohlgefällig zu sein. Schon im 5. Mose 6, Vers 4 bis 7 lese ich euch vor. Da heißt es, hört ihr Israeliten, der Herr unser Gott, der Herr allein. Das ist diese Schema Israel, das, was ein Jude als Glaubensbekenntnis sagt. Höre Israel, da ist der Herr dein Gott, der Einzige da. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Und dann sagt Mose hier, bewahrt diese Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Und dann kommen ja noch viele Worte. Dürft ihr gerne nachlesen, 5. Mose 6. Eine Prägung. Und so wie Harald heute auch anfing, ja, alles ein bisschen schwierig manchmal, man hört so vieles und vielleicht seid ihr auch noch alle müde. Ja, so ist das. Und wenn man in Gottes Kindern zusammenkommt, die sollten noch was anderes ausstrahlen und das sollte doch die Atmosphäre auch verändern. Wenn wir uns immer nur mit negativen Botschaften beschäftigen, die ja ganz real sind auch, zwangsläufig, es gibt viel Elend in dieser Welt, dann zieht einen das eher runter. Wenn man sich mit positiven Sachen beschäftigt, zieht einen das eher hoch. Jesus verknüpft das mal. Er sagt den Juden da sehr schreckliche Sachen. Das und das wird alles passieren. Wenn ihr das alles seht, Leute, dann hebt den Kopf, eure Erlösung naht. Wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das gehört zusammen. Aber hier wird gesagt, hört Israel, da ist Gott euer Einziger. Ihr sollt ihr mit ganzem Herzen lieben. Und davon und von vielen anderen Sachen sollt ihr auch täglich reden. Das sollen eure Kinder mitbekommen. Das ist ein Lebensstil. Wie wir zu Hause reden, das prägt unsere Kinder. Das merkt man immer dann, wenn die mit anderen zusammentreffen, ne? Und was die da von zu Hause sozusagen mitbringen. Oder wenn sie Vater, Mutter, Kind spielen oder was auch immer. Dann fangen ja diese Püppchen da an, alles Mögliche zu reden, was du irgendwie zu Hause losgelassen hast, ne? Da erkennt man sich dann vielleicht eher mal wieder. Ups, wo haben sie denn das her? Ach, wird die Oma gewesen sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Man nimmt das auf. Und wenn die Kinder Gutes aufnehmen, wenn du gut über Gott redest, wenn du glaubensvoll über Gott redest, wenn du gut über die Gemeinde redest, dann werden deine Kinder eine andere Beziehung dafür haben, als wenn du dauernd über alle möglichen Leute lästerst. Das ist so. Prägt es euren Kindern ein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Es geht um eine Liebesbeziehung. Und Jesus macht uns frei vom Fluch des Gesetzes, wo ja Liebe doch ganz schnell flöten geht, wenn nur da Regeln im Spiel sind, ne? Wir können ihn lieben und wir müssen uns, ich will das so formulieren, nicht mit unserer Leistung anbiedern. Denn das kann man ja auch schnell machen, ne? Kann man ja auch in der Firma machen. Ah, ich will gut dastehen, ich will vielleicht sogar aufsteigen. Dann stellt man seine Leistung, die man ja hoffentlich dann auch bringt, immer ins richtige Licht. Das heißt, man stellt sie eigentlich immer vorne ran, möglichst vor die der Kollegen, damit man eben gut aussieht. Musst du bei Gott nicht tun. Herr, was habe ich heute wieder toll gemacht? Und ich war heute wieder so demütig. Ich habe dem auch keinen auf die Glocke gehauen, obwohl er so frech war. Ich habe mich so am Riemen gerissen. Und ich habe so viel gespendet. Und ich habe dies gemacht. Und heute habe ich auch geschafft, 10 Minuten zu beten. Und ich habe eine halbe Stunde in der Bibel gelesen. Ist das nicht Wahnsinn? Du könntest stolz auf mich sein. Du musst dich bei Gott mit Leistung nicht anbiedern. Der guckt dir so und so ganz direkt ins Herz und der weiß, warum du das tust. Hast du das aus Liebe getan, aus Sehnsucht heraus vielleicht, aus einem Bedürfnis, weil du mehr von ihm haben willst oder weil du pflichtbewusst bist? Weißt du, du kannst auch ganz viel Gutes tun, ganz viel Gutes spenden oder Gutes, das ist relativ, das ist Geld meistens beim Spenden oder auch Zeit für etwas Gutes. Und ich sag dir so, es wird dir im Himmel nicht angeschrieben. Warum? Weil du das für dich machst. weil du das aus anderen Beweggründen machst, wo da keine Beziehung ist, das landet sozusagen nicht auf diesem himmlischen Konto. Und Jesus hat uns von diesem Fluch freigekauft. Wir können ihn lieben, wir müssen uns nicht mit Leistung anbiedern. Und dann kommt dir Jesus so entgegen. Na, komm doch erstmal in meine Arme. Du bist doch mein geliebtes Kind. Dafür habe ich das alles getan. Und er bezahlt für deine Versagen, für deine Schuld. Das heißt, wir müssen auch nicht das immer schönreden. Im Gegenteil, wir müssen uns dem stellen. Weil wenn einer sagt, ja, das ist alles ein bisschen doof gelaufen mit dir und wie wir neulich zusammengetroffen sind und so. Aber ich meine, ist ja keiner gestorben, ne? Dem brauchst du auch irgendwie nicht vergeben. Der hat dich auch nicht darum gebeten, weil eigentlich war da ja gar keine Schuld aus seiner Sicht. Aber wenn jemand sagt, du, das war so blöd von mir, wie ich dich da angegangen habe oder überfahren habe, sozusagen verbal oder was auch immer, bitte verzeih mir, dann ist das ein ganz anderes Paar Schuhe. Das heißt, wir müssen uns diesen Sachen stellen und wir dürfen uns dem auch stellen, weil es einen gibt, der dafür bezahlt hat. Aber Jesus ist nicht deine Müllabfuhr. Wer eine Mülltonne zu Hause hat, das dürften ja alle sein, mehr oder weniger, du weißt, wie schnell die voll ist. Von diesem ganzen Müll, der jeden Tag in deinem Haus anfällt. Vieles davon hast du gar nicht gewollt, du bist da irgendwie auch zu gezwungen und das ist noch verpackt und jenes und immer hast du Müll. Und wann ist man froh, dass wir das so in Tonnen packen können, das holt auch jemand ab. Das musst du nicht auf die Straße schmeißen, nicht zum Nachbarn rüber. Es verschwindet auch so, glücklicherweise. Und da ist man wieder frei für neuen Müll, ne? Und man kann genauso leben wie vorher und wenn es nicht reicht, dann ruft man an und sagt, ich brauche eine größere Tonne. Jesus ist nicht deine Müllabfuhr. Du lebst so weiter wie bisher und es fällt immer derselbe Müll an. Nee, der will dir neues Leben geben, der möchte, dass sich was ändert. Dass da nicht dauernd Müll entsorgt werden muss, sondern dass der Lebensstil sich ändert. Er will bei dir einziehen und er will deinen Mangel ausfüllen. Nun komme ich sozusagen zu einer zweiten Geschichte, mehr oder weniger dieser Mangel, den ich ganz zu Anfang schon angesprochen habe. Du kannst dann loslassen, was dich abhängig macht. Und abhängig sind wir von so vielen. Der eine mehr da, der andere mehr da, der eine in ganz vielen Bereichen, der andere in wenigen Bereichen. Da sind wir total individuell, ne? Aber Abhängigkeiten sind im Zweifelsfalle relativ blöd. Du musst dir natürlich anziehen, wie soll ich sagen, komplett unabhängig von uns ist keiner. Das wäre sehr ignorant zu sagen, ich brauche niemand und nichts. Ja, wenn du dann selber mal einen Apfelkuchen backen möchtest, kannst du nicht. Du müsstest dafür das Weltall schaffen, hat mal jemand gesagt. Wir sind immer abhängig von so vielen, von diesen äußeren Umständen. Aber es gibt diese Abhängigkeiten, ich bin abhängig davon, dass man mich liebt. Wenn ich das bin, was werde ich dann tun? Ich werde probieren, immer besonders nett zu sein, immer jedem nach dem Mund zu reden, denn ein Gegenargument könnte ja dazu führen, dass der mich nicht mehr so mag, als Feind sieht oder nicht so akzeptiert. Ich werde ganz hilfsbereit sein, denn Leute, die einem helfen, die mag man doch. Wenn ich abhängig bin davon, dass ich den Weg zur Lunge immer teere, ne? Ja, dann muss ich mir alle Nasenlangen einschmeißen, immer was reinziehen. Wenn ich abhängig davon bin, mal ein wohliges Gefühl zu haben oder mal richtig zu vergessen, dann pfeife ich mir andere Sachen rein. Ob das der Rotwein ist, das Bier oder irgendwelche anderen Stoffe, die man so rauchmäßig zu sich nehmen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, abhängig zu sein. Du kannst auch abhängig sein von Gegenständen, die du hast. Wie dein Auto aussieht, dein Haus, dein Garten, hat ja auch was damit zu tun, dass Leute dich mehr oder weniger mögen. Oder du denkst, dass sie über dich denken, ne? Möglichst gut. Der Schwabe würde sagen, dass du deine Kehrwoche jedes Mal ordentlich machst, ne? Dass man im Hausflur auch alles schön sauber ist, damit man dir nichts nachsagen kann. Anerkennung zu haben, weil wenn man mich nicht hochhebt, mich nicht benennt, meinen Namen nicht dauernd erwähnt, ne, dann bin ich ja scheinbar nichts. Dann muss ich doch was dafür tun. Das sind auch Abhängigkeiten. Es gibt so viele Sachen. Spielsüchte, Sachen, die man als Sucht bei uns wirklich benennt, aber viele Sachen, die davon nie benannt werden. Wenn du das hast, dieses Problem oder diese Probleme, und da fällt irgendwas weg, auf einmal mag dich keiner mehr, du kommst an den Stoff nicht ran, kannst eben nicht rauchen, weil es irgendwie nicht geht, ist im Flugzeug verboten und du hast kein Geld oder was weiß ich. Dann zeigt sich, wie dieses Loch, was du jetzt in dir hast, an dir reißt. wie das dein Leben bestimmt. Du würdest jetzt, Anführungszeichen, alles tun, damit du diesen Zustand änderst. Das sind diese Abhängigkeiten, von denen ich rede. Und wie gesagt, da sind nicht nur die schlimmen Süchte bei, sondern ganz viele andere Sachen auch. Die Sucht nach Pornografie. Sich immer damit beschäftigen zu müssen, in Gedanken und dann auch irgendwo in Taten, die sich dann meistens darin ausdrücken, dass man sich dauernd sowas angucken muss, sich damit immer beschäftigt. Und wenn das nicht geht, dann kriegt man das Zittern oder was auch immer, keine Ahnung. Das sind Abhängigkeiten und wenn das nicht da ist, hast du ein Loch in dir. Jesus möchte dir nicht einfach diesen Müll nehmen und sagen, weg damit, das ist Schmuddelkram, das brauchst du nicht, sondern er möchte ein neues Leben geben und er möchte in dich hineinkommen. Und Gott gibt dir nicht eine Kopie von dem, was dir da fehlt, sondern er gibt dir das Originalleben. Ein Methadon-Programm, das wäre so eine Art Kopie. Ne? Bist du schwer drogenabhängig, kriegst du Methadon, ist im Prinzip ein ähnlicher Stoff. Alles ein bisschen kontrollierter und so. Davon wird keiner frei. Und es gibt ganz wenige Entzugskliniken, die den Leuten sagen, hier wird auch nicht geraucht und hier wird keine Rockmusik gehört. Aber es gibt solche. Aber warum? Man kann den Leuten noch nicht alles nehmen. Du kannst dir doch nicht Kaffee, Rauchen und Heroin gleichzeitig wegnehmen. Das überlebt doch keiner. Ja, wieso nicht? Warum? Weil gewisse Sachen bei uns anerkannt sind, ne? Gewisse Suchtmittel. Nimmt man ihn nicht weg. Also Gott packt die ganze Sache anders an. Er möchte dir ein neues Leben geben, ein neuartiges. Und dann ist die Geschichte, wenn du ihn in dein Leben hineinlässt mit diesen Löchern, eine ganz andere. Weil er möchte dich gerne ausfüllen. Da müssen nicht Löcher sein. Technisch gesehen ist das Problem ja immer eines Vakuums. Ein Vakuum ist total unwählerisch. Wenn du einen Glaskolben hast oder von mir aus auch eine Metallkugel und da die ganze Luft raussaugst, so gut du kannst und da mehr oder weniger technisch ein Vakuum herstellst. Und jetzt entsteht irgendwo ein ganz kleines Löchlein, ein Riss in der Dichtung. Das ist dem Vakuum da drin vollkommen egal, was da jetzt reinkommt. Hauptsache, da kommt was rein. Da ist ein äußerer Druck und das Zeug soll rein. Ist er im Wasser, wird da Wasser reinkommen. Ist er in der Luft, kommt da Luft rein. Ist er in irgendwelchen Gasen drin, kommt da Gas rein. Es ist vollkommen egal. Hauptsache, es wird wieder ausgeglichen. Druck innen, Druck außen, gleich. Dann haben wir kein Problem. Und deswegen, wenn du Löcher in deiner Seele hast, vielleicht sind die dadurch gekommen, dass du einfach nicht geliebt wurdest. Und dass du schwere Enttäuschung erlebt hast. Dann hängt es vielleicht sozusagen nur vom Anführungszeichen Zufall ab, auf welche Droge du reinfällst. Ob du in der Spielhölle landest oder ob du Heroin nimmst oder ob du kiffst oder ob du Rauchen anfängst oder ob du dich besäufst. Das ist einfach vielleicht die Frage der richtigen Gelegenheit zum richtigen Zeitpunkt, respektive falsche Gelegenheit zum falschen Zeitpunkt. Weil da ein Vakuum ist und das will ausgefüllt werden. Aber Jesus ist gekommen, er möchte dich gerne ausfüllen. Epheser 5, Vers 18, also auch wieder Paulus, der schreibt an die Gemeinde in Ephesus, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also er vergleicht das Besoffensein mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn man so will, ja? Beziehungsweise sagt, meine Herren, du musst doch diese Erlebnisse und diesen Mangel, den du hast, diese innere Kälte, nicht damit machen, dass du da Alkohol zuführst. Denn das führt dazu, dass du total unkontrolliert bist. Ausschweifung. Da übertreibst du es wieder. Dabei wirst du noch mehr Schaden anrichten. Nee, lass dich mit Gottes Geist füllen. Das gibt auch ein wärmendes Gefühl sozusagen, mal ganz salopp gesagt. Hat keine schädlichen Nebenwirkungen, weil es das ist, was Gott für uns vorgesehen hat, dass er einzieht. Und wir müssen Gottes Geist mehr und mehr Raum geben, damit dann keine Lücke bleibt. Weil wo kein Vakuum ist, besteht ja auch nicht die Gefahr, was reinkommt. Ne? Was macht man im Kernkraftwerk, damit nichts rauskommt? Man erzeugt innen drin einen Unterdruck. Damit im Zweifelsfalle, wenn es Undichtigkeiten gibt, was von außen reingeht, würde man da drin Überdruck haben, würde jede Undichtigkeit nach außen raus wollen. Ne? Und bei dir ist es so, wenn da innen drin Unterdruck ist, dann kommt irgendwas, was da ist, rein. Das ist genau der Negative oder das Gegenteil von diesem Effekt. Ne? Da soll ja nichts reinkommen. Da soll doch was drin sein. Weil was reinkommt, das hast du da immer schlecht unter Kontrolle. Deine Seele will ihren Durst stillen. Man könnte sagen, das ist einfach ihr gutes Recht. Deswegen Kinderrechte sind, dass Kinder geliebt werden. Dass Kinder versorgt werden, dass sie betreut werden, dass sie erzogen werden. Das sind Rechte für Kinder. Sie müssen Liebe und Annahme erleben. Sie müssen erleben, dass ihnen der richtige Weg gezeigt wird. Das ist das, was Kinder brauchen. Die brauchen keinen Zugang zum Internet. Das kann gar kein Kinderrecht sein. Darum geht es gar nicht. Und das ist ein Menschenrecht, geliebt zu werden. Aber nicht jeder von uns hat das erlebt. Das ist TT, typisch Teufel. Er möchte, dass wir Mangel haben und er möchte in dem Chaos, in dem wir leben, natürlich logischerweise sein Dreck da reinspülen. Gott möchte das Gegenteil. Er möchte nicht, dass wir Mangel haben. Ich möchte, dass ihr Leben und vollen Überfluss habt, sagt er. Das würde also bedeuten, bei eventuellen Undichtigkeiten würde etwas aus uns herausstreben. Cool, ne? Also wenn aus uns heraus etwas Göttliches rauskommt und andere was davon gut haben, das wäre doch gut. Ich glaube, das ist Gottes Plan. Es geht nicht darum, dass du alles richtig machst. Er möchte dich erfüllen. Und ansonsten, wenn du diese Löcher zulässt, deinen Liebesmangel probierst irgendwo zu stillen, wirst du ihn wahrscheinlich an der falschen Stelle stillen. Wenn du sagst, ja, dann brauche ich eine Beziehung. Nee, lass lieber stecken. Weißt du, wenn du so liebesbedürftig bist, brauchst du keine Beziehung. Natürlich brauchst du Beziehung, aber nicht diese Paarbeziehung. Denn der andere Mensch wird dieses Loch nicht ausfüllen können. Du wirst ihn aussaugen. Diese Beziehung wird einseitig sein mindestens. Oder wahrscheinlich hast du einen getroffen, der auch ein Vakuum hat und dann klebt ihr nur mit diesem Vakuum aneinander. Das ist nicht gut. Lass dich von Gott ausfüllen. Der hat Überfluss. Den kannst du nicht aussaugen. Da ist immer genug da. Also besteht keine Gefahr, dass da was schiefläuft. Gottes Geist, Gottes Liebe in dich hineinzulassen, ihn einzuladen. Wie kann man das machen? Ich meine, da würde jeder auch ein Stück weit einen anderen Weg haben. Aber letztlich musst du dir vor allem klar machen, lies erstmal in der Bibel und lass dir mal auf der Zunge zergehen, dass da einer ist, der aus Liebe zu dir was getan hat. Nämlich sein Leben gegeben hat. Lass es mal auf dich wirken, dass dich jemand so sehr liebt, dass er für dich krepiert. Der liebt dich nicht so sehr, dass er dir mal 100 Euro in die Tasche gesteckt hat. Das ist in deiner Situation vielleicht total lieb und total viel Geld. Aber der hat sein Leben gegeben. Das ist allemal mehr. Und er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte nicht, dass du dauernd im Mangel lebst, dauernd Sehnsucht hast, sondern er möchte dich ausfüllen. Also lade ihn ein in dein Leben. Er möchte dir auch der Müll, der da drin ist und der dein Leben so unlebenswert macht, weil du Rücksicht nehmen musst auf die Fehler deiner Vergangenheit. Da kann man nicht über alles reden, da hängt ein manches an, was ein problematisch sein könnte. Er möchte dir gerne vergeben. Das heißt, wegnehmen, bezahlen, Schwamm drüber, ausgewischt. Hey, wir fangen nochmal neu an. Ich liebe dich so, wie du bist. Und wir werden ein neues Leben zusammen beginnen. Das ist Gottes Plan mit dir. Und dann bist du ein befreiter Mensch, um so zu sein, wie sich das Gott bei deiner Konstruktion vorgestellt hat. Denn der Konstrukteur hat doch einen Plan gehabt. Und da heißt es, wir sind nach göttlichem Ebenbild geschaffen. Da ist so viel geplant, was göttlich aussehen soll bei uns, was wir im Alltag gar nicht so widerspiegeln. Aber er möchte das, wo der Mangel ist, sagen, ich möchte dich gerne erfüllen. Ich möchte in dein Leben kommen. Da soll was Neues werden. Und ich möchte diesen Mangel ausfüllen. Und dann wird das andere da sein. Du wirst mich lieben. Man könnte fast schon sagen zwangsweise, ja, weil das wäre ja die logische Antwort. Wenn man so geliebt wird, das gibt man doch zurück. Ich liebe auch Jesus. Du sollst an meiner ersten Stelle stehen. Natürlich, ich mag das auch, von anderen geliebt zu werden oder sagen wir so, auch gemocht zu werden. Ja, ich möchte auch meinem Chef gefallen oder meinen Arbeitskollegen, keine Frage. Solange das nicht komische Ziele sind, möchte ich denen auch gefallen. Da tue ich auch was für. Aber allen voran möchte ich Jesus gefallen. Und deswegen mache ich meine Arbeit so ordentlich, wie ich das kann. Weil ich weiß, er guckt so und so immer zu. Und natürlich freue ich mich, wenn andere mich auch mögen. Einfach so. Keine Frage. Aber wenn es hart auf hart kommt und die mich erpressen wollen sozusagen, etwas von mir wollen, wo ich sage, nee, das kann ich aber wirklich nicht, weil da habe ich noch eine Ebene drüber, dann ist es mir auch mehr oder weniger egal, dass man mich dann nicht mag. Das steht dann hinten an. Im Alltag möchte ich, glaube ich, das, weil alle anderen auch möchten. Wir wollen alle von jemandem oder von möglichst vielen Leuten gemocht werden. Und jemand, der sagt, das ist mir vollkommen egal, der tickt so und so nicht richtig. Böse gesagt, aber das stimmt zum einen nicht. Das ist nur diese Geschichte, ich mag mich damit nicht auseinandersetzen, ich mag mich nicht mit anderen auseinandersetzen. Wir wollen alle geliebt werden. Und wenn du schon so kaputt gemacht bist, dass du sagst, es ist mir doch egal, was Leute über mich denken, dann fehlt dir einfach ganz viel Liebe. Und Gott möchte das gerne ausfüllen. Denn für ihn bist du liebenswert und wichtig. Das muss man auch akzeptieren können. Wenn man sich davor zumacht, dann wird man das von ihm nicht bekommen. Und das ist für manchen schwer, das weiß ich. Manche hat es leichter, weil der hat Liebe erlebt, hat sicherlich auch Enttäuschung erlebt, aber das ist ein anderes Fundament. Aber Jesus hat viel für dich getan, auch für dich. Und er möchte gerne, dass du ein erfülltes Leben hast. Lass uns noch zusammen beten. Vielleicht magst du ihm, ich schließe dann mit dem Gebet ab, aber vielleicht magst du ihm im stillen oder auch lauten Gebet einfach noch etwas sagen und einen Wunsch ausdrücken, sagen, ja, ich möchte das auch mehr haben, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, vielleicht möchtest du ihm für irgendwas danken, tu das bitte jetzt. Ich schließe dann mit einem Gebet ab. Danke, Herr, dass du gekommen bist, weil du uns liebst, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du gelitten hast und dass du uns vorgestellt hast, wie diese Beziehung mit dir aussehen kann, weil sie auf Liebe basiert. Herr, ich danke dir für dieses Geschenk und ich bitte dich um Gnade, dass wir alle und gerade die, denen es schwerfällt, einen offenen Blick dafür bekommen, dass du da nicht der große Pascha bist, der einfach nur fordert, sondern dass du derjenige bist, der uns in Liebe begegnet und das Beste für uns will. Denn du bist gut, Herr. Und du sorgst für uns. Amen.